Rampe.
»Was war denn los letzte Nacht?« fragte Oliveira, als sie zum Labor hinuntergingen. Johansson zuckte die Achseln.
»Ich habe nicht die blasseste Ahnung.«
»Und wie geht es Ihnen jetzt?«
»Seltsam. Die Kopfschmerzen lassen nach, aber in meiner Erinnerung klafft eine Lücke von der Größe des Hangardecks.«
»So ein dämlicher Zufall, was?«
Ruben drehte sich im Gehen um und bleckte die Zähne.
»Da bekommen wir beide Kopfschmerzen. Alle beide. Gott, ich war so platt, dass ich mich nicht mal mehr abmelden konnte. Muss mich wirklich entschuldigen, aber wenn man einmal da liegt, bang, Koma.«
Oliveira betrachtete Ruben mit undefinierbarer Miene.
»Migräne?«
»Ja, schrecklich. Kommt und geht. Es passiert nicht oft, aber wenn, ist alles zu spät. Da hilft nur Zäpfchen rein und Licht aus.«
»Durchgeschlafen bis heute Morgen?«
»Klar.«
Ruben sah schuldbewusst rein.
»Tut mir leid, aber man verliert jede Kontrolle, im Ernst. Sonst hätte ich mich doch mal blicken lassen.«
»Haben Sie das nicht?«
Es klang komisch, wie sie die Frage stellte. Ruben lächelte irritiert.
»Nein, bestimmt nicht. Das sollte ich eigentlich wissen.«
In Johanssons Kopf machte etwas Klick. Wie ein kaputter Diaprojektor. Der Schlitten versuchte, ein Bild zu greifen und rutschte ab. Wozu stellte Oliveira diese Fragen? Sie machten vor der Labortür Halt und Ruben gab den Zahlencode ein. Die Tür schwang auf. Während er ins Innere ging und das Licht anmachte, sagte Oliveira leise zu Johansson:
»Hey, was ist los? Sie waren der festen Überzeugung, ihn gestern Nacht gesehen zu haben.«
Johansson starrte sie an.
»Ich war was?« »Als wir weintrinkenderweise auf der Kiste saßen und darauf warteten, dass die Sequenzmaschine ihren Job macht«,
flüsterte Oliveira.
»Sie sagten, sie hätten ihn gesehen.«
Klick. Der Schlitten versuchte, das Dia zu greifen. Klick. Sein Kopf war wie mit Watte angefüllt. Sie hatten Wein getrunken. Daran erinnerte er sich. Und sich unterhalten. Und dann hatte er was gesehen? Klick. Oliveira hob eine Braue.
»Menschenskind«,
sagte sie im Hineingehen. »Sie hat's ja vielleicht erwischt.« Neuronencomputer. Sie saßen im JIC vor Weavers Computer.
»Pass auf«, erklärte sie. »Die Sache mit der Kodierung. Das gibt uns einen völlig neuen Anhaltspunkt.«
Anawak nickte. »Die Zellen sind nicht alle gleich. Sie sind nicht wie Neuronen.
Und es ist nicht alleine die Art und Weise, wie sie verknüpft sind. Wenn ihre DNA kodierte Sequenzen aufweist, könnte es sein, dass eben darin der Schlüssel zur Verschmelzung liegt.«
»Nein, die Verschmelzung muss durch etwas anderes ausgelöst werden. Etwas mit Fernwirkung.«
»Gestern waren wir bei Duft angelangt.«
»Okay«, sagte Anawak. »Probier das. Programmier sie so, dass sie einen Duftstoff erzeugen, der Verschmelzen signalisiert.« Weaver dachte nach. Sie rief über das Bordtelefon im Labor an.
»Sigar?
Hi, wir sitzen an der Simulation. Habt ihr inzwischen eine Idee, wie diese Zellen miteinander verschmelzen?« Sie hörte eine Weile zu.
»Genau. Wir probieren das durch.«
»In Ordnung. Sag mir Bescheid.« »Was meint er?« wollte Anawak wissen.
»Sie versuchen einen Phasentest. Sie wollen die Galate dazu bringen, sich aufzulösen und wieder zu verschmelzen.
Sie glauben also auch, dass die Zellen einen Duft ausstoßen?«
»Ja.«
Weaver runzelte die Stirn.
»Das Problem ist, welche Zelle fängt damit an? Und warum? Wenn eine Kettenreaktion erfolgt, muss jemand der Urheber sein.
Ein genetisches Programm.«
Anawak nickte.
»Nur bestimmte Zellen können die Verschmelzung in die Wege leiten.
Ein Teil des Hirns, der mehr als andere Teile kann«,
sinnierte Weaver.
»Bestechend. Trotzdem, irgendwie reicht's noch nicht.«
»Warte mal. Möglicherweise sind wir immer noch auf der falschen Fährte. Ich meine, wir gehen ständig davon aus, dass diese Zellen zusammen ein großes Hirn bilden.
Ich bin überzeugt davon, dass sie es tun.«
»Ich auch. Mir kam nur gerade der Gedanke, dass...«
»Was?«
Anawak dachte fieberhaft nach.
»Findest du es nicht auch komisch, dass sie sich voneinander unterscheiden? Mir fällt nur ein Grund für so eine Art der Kodierung ein. Jemand programmiert ihre DNA, damit sie spezifische Aufgaben übernehmen können. Aber wenn das stimmt, dann wäre jede dieser Zellen ein kleines Hirn für sich. Er überlegte weiter. Das wäre fantastisch. Und er hatte nicht die geringste Ahnung, wie das gehen sollte. Es würde bedeuten, die DNA jeder Zelle ist das Hirn. Eine DNA, die denken kann? Irgendwie ja. Dann müsste sie auch lernen können. Sie sah ihn an, ihr Gesicht ein einziger Zweifel. Ich bin ja bereit, einiges zu glauben, aber das? Sie hatte recht, es war abwegig. Die Konsequenz wäre eine völlig neuartige Biochemie, etwas, das es nicht gab. Aber wenn es nun doch funktionieren würde? Nochmal, wodurch lernt ein Neuronencomputer? Fragte er. Durch immer komplexeres, gleichzeitiges Rechnen. Mit der Erfahrung wächst die Zahl der Handlungsalternativen. Und wie behält er all das? Er speichert es. Dafür muss jede Einheit Speicherplatz zur Verfügung haben. In der Vernetzung der Speicherplätze entsteht dann künstliches Denken. Worauf willst du hinaus? Anahuac erklärte es ihr. Sie hörte zu, schüttelte hin und wieder den Kopf und ließ es sich ein zweites Mal erklären. Du schreibst die Biologie um, soweit ich das beurteilen kann. Tu ich. Kannst du trotzdem etwas programmieren, das auf ähnliche Weise funktionieren würde? Oh Gott, im Kleinen vielleicht. Im Kleinen ist immer noch groß genug. Mensch, Leon, was für eine abgedrehte Theorie. Aber okay. Okay, ich mach's. Sie reckte die braun gebrannten Arme. Goldfarbene Härchen flimmerten auf ihren Unterarmen. Unter dem Stoff des T-Shirts spannte sich die Muskulatur. Anahuac dachte, wie sehr ihm dieses breitschultrige, kompakte Mädchen gefiel. Im selben Moment sah sie ihn an. »Das kostet dich aber was«, sagte sie drohend. »Spuck's aus.« »Schultern und Rücken. Entspannungsmassage.« Sie grinste. »Und zwar Avanti. Während ich programmiere.« Anahuac war beeindruckt, ganz schamlos von sich selber. Ob seine Theorie nun einen Sinn ergab oder nicht, es hatte sich auf jeden Fall gelohnt, sie auszusprechen.